Die Presse.
Deutschland wählt jetzt aber wirklich. Nämlich in 4 Tagen ist es soweit. Mein Name ist Anna Wallner.
Und mein Name ist David Freudenthaler. Hallo aus Berlin. Sie hören, was in Deutschland wichtig ist.
Ja, David, und wie jeden Mittwoch in den vergangenen Wochen schalten wir auch heute wieder zu dir nach Berlin. Und wir sehen ja, dass auch auf den letzten Metern vor der Wahl so unfassbar viel passiert, dass man mit der Analyse eigentlich kaum nachkommt. Wo sollen wir denn heute am besten beginnen?
Du hast völlig recht. Ich würde sagen, liebe Anna, schauen wir nach München, wo am vergangenen Wochenende die Münchner Sicherheitskonferenz war. Und ja, dort ist einiges passiert, das wahrscheinlich nicht nur Deutschland durchaus beschäftigt hat und auch beschäftigen wird in den nächsten Wochen.
Allerdings, das kann man so sagen, seit dieser Münchner Sicherheitskonferenz ist ja Europa höchst alarmiert, weil der neue US-Vizepräsident J.D. Vance hat dort mit einer Rede ziemlich, wie soll ich sagen, für Aufregung gesorgt.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Genau, das war ein ziemliches In-Your-Face, das J.D. Vance da veranstaltet hat vergangenen Freitag. Sozusagen aus seiner Sicht in der Höhle des Löwen. Also er ist da vor die europäische Elite getreten, politisch und auch sicherheitspolitisch, und hat denen mehr oder weniger den Mittelfinger gezeigt. Also er hat gesagt, die größte Gefahr, wir haben es eh gehört, ist für Europa nicht Russland oder ist nicht China oder irgendwie sonst was, sondern sei Europa selbst und dass Europa es nicht schaffe, seine eigene Demokratie zu schützen, dass Europa abweichende oder dass die Spitzenpolitik abweichende Meinungen zensieren würde.
Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't.
Eigentlich ist es ein bisschen genau das, was wir hier oft den USA und Donald Trump vorwerfen. Das war relativ ein eindeutiger Wink der US-Regierung jetzt Richtung Europa. Und ja, vielleicht kann man sagen, also das hat viele entsetzt hier, gerade in Deutschland, wo man ja der wichtigste Unterstützer der Ukraine ist nach den USA. Und eigentlich hätte es ja darum auch gehen sollen bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und am besten habe ich eigentlich gefunden die Reaktion darauf von Boris Pistorius, dem deutschen Verteidigungsminister, der direkt danach gesprochen hat, eigentlich eine völlig andere Rede vorbereitet hat, aber dann ja sehr unmissverständlich auch J.D. Vance da gekontert hat.
Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Das ist das Selbstverständnis der Bundeswehr und steht dafür auch für unsere Demokratie. Diese Demokratie wurde vom US-Vizepräsidenten für ganz Europa vorhin in Frage gestellt. Er spricht von Annihilation of Democracy. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, vergleicht er Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regimen. Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel.
Ja, das war sozusagen, wie soll ich sagen, die Notlösung oder zumindest die schnelle Löschversuch von Pistorius, da ganz konkret auf diese Rede gleich zu antworten. Wobei sich natürlich schon die Frage stellt, ob auch so kurz vor dieser Wahl diese eindeutigen Worte von J.D. Vance und ja auch immer flankiert von Aussagen von Trump und von Elon Musk parallel dazu auch das Wahlergebnis noch einmal beeinflussen können oder vielleicht auch noch einmal der AfD Auftrieb geben können. Wie siehst du das?
Das glaube ich ehrlicherweise nicht unbedingt. Also das kommt jetzt schon eher knapp. Erstens, die AfD wird sicher versuchen, das auch auf ihren Social-Media-Kanälen rauf und runter zu spielen und zu zeigen, hey, schaut's, liebe Leute, wir sind die, die den besten Draht in die USA haben, nach Washington und auch nach Russland, irgendwie muss man dazu sagen. Und das ist schon wichtig. Also die werden sagen, hey, schaut's, wir sind die, die die besten diplomatischen Beziehungen in diesen Zeiten pflegen können. Allerdings wage ich einmal zu behaupten, dass diese diplomatischen Beziehungen sehr, sehr oberflächlich sind. Und wenn es dann wirklich um mögliche Verhandlungen geht, momentan will man ja eh nicht mit Europa verhandeln, dann sind diese Beziehungen viel zu wenig und viel zu wenig ausgeprägt, die da jetzt Alice Weidel mit Elon Musk oder sonst was hat.
Trotzdem bleibt natürlich die Frage übrig, ob Deutschland als doch wichtiges oder wichtigste Land in Europa oder Staat in Europa jetzt in diesem Fall souverän genug auf diese Attacken reagiert?
Das muss sich Europa wahrscheinlich generell vorwerfen lassen, dass man da nicht mit einer Stimme spricht, dass man einfach schwach ist im Vergleich zu den USA. Und das liegt natürlich daran, dass man einfach diese in Sachen Verteidigung einfach nicht so kräftig auftreten kann, wie das Donald Trump tut. Der tut das ja natürlich aus einer Position der Stärke heraus. Und Europa muss sich da finden. Jetzt kann man sagen, man hätte lang genug Zeit gehabt, dass man sich auch auf solche Entwicklungen vorbereitet. Das muss man Europa einfach vorwerfen. Ja, das hat man viel zu lange verschlafen, da hat man sich viel zu lange auf die USA und diese guten transatlantischen Beziehungen verlassen. Und jetzt steht man ein bisschen blank da. Und es gab dann gleich darauf, hat der französische Präsident Macron sofort einen Gipfel einberufen, wo auch dann der deutsche Kanzler Scholz war und von der Leyen und der NATO-Generalsekretär und alle möglichen Leute. Das hätte ein starkes Signal sein sollen als Antwort, aber auch da gingen die Leute wieder raus und gaben völlig unterschiedliche Statements ab. Also man hat gesehen, Europa ist sich in dieser Sache nicht einig und gerade in Deutschland will man da jetzt so knapp vor der Wahl sich auch nicht zu klar positionieren, weil natürlich das wieder Wählerinnen und Wähler abschrecken kann, wenn man da ganz klar sagt, okay, wir müssen aufrüsten, wir müssen so und so viele Milliarden mehr in Rüstung investieren, die dann vielleicht woanders fehlen.
Ja, und generell muss man natürlich sagen, ein Land, das wählt, ist meistens besonders mit sich selbst beschäftigt. Da kann auch eine Münchner Sicherheitskonferenz, dieses Jahresereignis, das ja jedes Jahr immer im Februar stattfindet, nicht so viel daran ändern. Das zeigt sich auch daran, dass am Sonntagabend dann die deutsche Innenpolitik ganz stark wieder im Fokus war und zwar im Hauptabendprogramm gelaufen ist beim sogenannten Quartell. Was ist dir denn davon hängen geblieben?
Ja, es ist eine von Dutzenden TV-Diskussionen momentan. Es war das erste Mal, dass jetzt die vier Spitzenkandidaten auf einmal im Studio gestanden sind. Also Friedrich Merz von der Union, Olaf Scholz von der SPD, Robert Habeck von den Grünen und Alice Weidel, die Kandidatin der AfD. Viele haben kritisiert im Vorfeld, dass da jetzt auch die AfD mit dabei ist, weil man würde damit irgendwie diese Partei, die in manchen Bereichen nachgewiesen rechtsextrem ist und vom Verfassungsschutz so eingeschätzt wird, dass man der offen die Bühne bietet im Hauptabendprogramm. Andererseits muss man sagen, über 20% der Menschen wollen der AfD ihre Stimme geben. Und sollte man die AfD da ausladen in solch einem Format, würde man eigentlich genau das tun, was ja J.D. Vance in seiner Rede angesprochen hat. Also man würde irgendwo eine Zensur machen in der öffentlichen Meinungsbildung. Und meiner Meinung nach ist es gut, dass da alle Parteien, alle vier großen Parteien gemeinsam auch einmal am Tisch waren. Und vieles von dem, was da gesagt wurde, das entlarvt ja die einzelnen Positionen dann eh. Und das kann man ganz sicher auch zu so mancher Aussage von Alice Weidel sagen.
Und was würdest du sagen, wer hat sich bei diesem Quartell am besten geschlagen?
Ich würde sagen, Olaf Scholz war überraschend angriffig, hat ein paar gute Spitzen dabei gehabt. Der ist ja eigentlich total in der Defensive in seinem Wahlkampf, aber irgendwie wirkt das so, als würde dieses Format liegen. Der ist sehr befreit da aufgetreten. Friedrich Merz, der in den Umfragen meilenweit vorausliegt, der war hingegen eher zurückhaltend. Es hat so gewirkt, als hätten ihm seine Einflüsterer davor gesagt, lieber Friedrich, schau, dass du keine Fehler machst. Und das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Robert Habeck von den Grünen, ja, der fühlt sich nicht so wohl in solchen Formaten. Da gibt es immer sehr kurze Redezeit, da muss man sehr pointiert auf den Punkt kommen. Habeck ist eher der Erklärer, der gern weit ausholt und die Welt erklärt und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das geht sich bei so einem Format einfach nicht aus. Und dann Alice Weidel, die versuchte verbindlich aufzutreten, die versuchte auch so ein bisschen in die Mitte hineinzustrahlen, war allerdings sehr isoliert, gerade in außenpolitischen Fragen. Und in so mancher Wortmeldung ist ehrlicherweise schon rausgekommen, dass das AfD-Programm in sich geschlossen nicht wirklich stringent ist und dass da sehr viele offene Punkte sind und Das sagen mir, ich habe jetzt die Woche einige Ökonomen auch getroffen, die sagen, rein wirtschaftlich, das hat keine Hand und Fuß. Also das geht sich nicht aus.
Wie man auf gut Wienerisch sagen würde. Aber Stichwort AfD, eine Geschichte kracht da jetzt auch noch so kurz vor dem Wahlsonntag herein, wie man sagen könnte. Und zwar ist das die Recherche von Spiegel und Standard zu einem angeblichen Strohmann, der die AfD mit sehr viel Geld, nämlich mit 2,35 Milliarden Euro finanziert haben soll. Und da gibt es ja auch Österreich-Bezug.
Genau, also diese Geschichte ist nicht ganz neu. Vor zwei Wochen kam die Meldung, dass die AfD eine Parteispende in Höhe von 2,35 Millionen aus Österreich erhalten haben soll. Dann nach Recherchen auch unserer Kolleginnen kam heraus, dass das von Gerhard Dingler kam, einem ehemaligen FPÖ-Funktionär aus Vorarlberg. Und jetzt haben eben Spiegel und Standard herausgefunden, dass er nur so eine Strohmann-Funktion gehabt haben soll, nämlich von einem Schweizer Immobilienmilliardär. Der Betrag ein paar Wochen davor auf Dinglers Konto überwiesen wurde und der das dann weiter überwiesen hat. Damit wurden ja Wahlplakate für die AfD finanziert. Und da sind jetzt auch das deutsche Bundeskriminalamt und die österreichische Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, das DSN, dahinter. Also da wird ermittelt. Ich glaube ehrlicherweise, dass das so knapp vor dem Wahltag jetzt keine großen Auswirkungen mehr hat. Schon gar nicht auf die Leute, die sowieso sich schon entschlossen haben, die AfD zu wählen.
Aber wenn es keine Auswirkungen auf die Wahl hat, dann wäre doch, wenn sich da die Vorwürfe oder der Verdacht erhärtet, würde es für die AfD zumindest in finanzieller Hinsicht ein nicht so gutes Ende nehmen, oder?
Das stimmt. Also die Strafen, die bei solchen Vergehen gegen das Parteispendengesetz dann zum Einsatz kommen, das heißt, da wird die dreifache Höhe dieses Betrages, müsste die AfD als Strafe zurückzahlen. Das wären um die 7 Millionen Euro. Das tut dann schon auch weh.
Gut, aber bevor wir uns über die finanzielle Lage der AfD Gedanken machen, ist jetzt natürlich einmal die Frage, wie sieht es eigentlich aus nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, auch was eben die letzten Tage passiert ist. Wie schauen denn derzeit eigentlich die Umfragen aus?
Also in dieser Sache, das wird wahrscheinlich zu spät kommen, um jetzt noch einen großen Sturm der Entrüstung und Empörung da auszulösen vor der Wahl. Das weiß man aus der Forschung, dass das immer einige Tage bis zu einer Woche dauert, dass das wirklich mal durchgesickert ist. Und generell, ja, in den Umfragen, wir haben das eh immer wieder besprochen, tut sich sehr wenig. Da kämpfen drei Parteien wirklich, oder eigentlich sind es nur noch zwei Parteien, die um den Einzug kämpfen in den Bundestag, nämlich die FDP und das BSW. Die liegen beide eigentlich genau an der 5%-Hürde. Die Linke, das haben wir letzte Woche intensiver besprochen, die sind da inzwischen deutlich drüber gesprungen. Die liegen bei 7%. Und ja, auch vorne ist alles beim Alten. Die CDU bei circa 30%. Dahinter dann die AfD mit rund 20 und SPD und Grüne folgen dann wieder mit ein bisschen Abstand. Aber genau zu dieser Frage, liebe Anna, was denn da jetzt so abgeht bei den Umfragen und ob man sich noch irgendwas erwarten darf, dazu habe ich gerade vorhin mit dem Politikwissenschaftler und Publizisten bei Blätter für deutsche und internationale Politik mit Albrecht von Lucke gesprochen. Hören wir da kurz rein. Ja, Herr von Lucke, die Umfragen sind seit Monaten so gut wie einbetoniert. Hätten wir denn den viele Millionen teuren Wahlkampf uns eigentlich sparen können?
Die Frage ist völlig berechtigt und bringt tatsächlich das, was wir in den letzten, ja, doch ziemlich turbulenten, ja, ich sag's mal, 8 Wochen dieses kurzen Winterwahlkampfes beobachten konnten, das bringt es auf den Punkt. Eigentlich, übrigens Friedrich Merz sei Dank, der ja diesen Wahlkampf mit dem maximalen Stresstest konfrontiert hat, seinem Angang in den Bundestag, der Versuch, die erste Abstimmung mit den Stimmen der AfD zustande kommen zu lassen, was regelrecht zu Massenprotesten geführt hat, dass die bürgerliche Mitte gespalten hat. All das konnte der betonierten Parteienlandschaft nichts anhaben. Und das zeigt eigentlich eines. Diese Ampelkoalition hat die Wahl eigentlich bereits verloren, bevor der Wahlkampf überhaupt begonnen hat. Es ist ein Ergebnis, was bei den Ampelparteien wie betoniert ist. Die FDP kämpft um den Einzug in den Bundestag. Ein Stück weit übrigens auch mit höherer Gerechtigkeit, denn die FDP war es nicht zuletzt, die letztlich immer Opposition gegen die eigene Regierung gespielt hat und damit die eigenen Werte runtergewirtschaftet hat. Sie zahlt dafür jetzt einen hohen Preis, möglicherweise den Nichteinzug in den Bundestag. Aber auch SPD und Grüne haben offensichtlich in diesen 3 Jahren der Ampel, dieser endlosen Kakophonie eines permanenten Streits, derartig an Kredit verloren, dass sie keine Chance haben, diese Wahl zu gewinnen. Sie werden verlieren. Es geht ein Stück weit noch um den Kampf um Platz 3. Da liegt die SPD wahrscheinlich doch deutlich vor den Grünen. Aber im Kern hatte Olaf Scholz nie eine Chance, den Vorsprung von Friedrich Merz wirklich einzuholen. Dafür waren die Ampeljahre zu desaströs. Und deswegen ist es diesmal, das ist die Quintessenz, das kann man bereits jetzt sagen, mehr eine Abwahl dieser Ampelkoalition mit ihren 3 Spitzenkandidaten, die ja ironischerweise dieselben sind, die diese 3 Ampeljahre zu verantworten haben, als dass es eine Wahl des Spitzenkandidaten der CDU-CSU sein wird. Denn die Werte von Friedrich Merz sind keineswegs sensationell. Aber er wird primär deshalb gewählt als Kandidat der Union und weil die Ampel so desaströs gearbeitet hat.
Mhm. Auf die 3 Spitzenkandidaten der Ampel, die da wahrscheinlich abgewählt werden, auf die will ich gleich noch zu sprechen kommen. Davor lassen Sie uns aber noch ganz kurz diesen Wahlkampf analysieren. Gibt es da irgendwas aus Ihrer Sicht, und Sie beobachten die deutsche Innenpolitik ja schon sehr lange, gibt es da irgendwas aus Ihrer Sicht, das Sie jetzt überrascht hat?
Naja, überraschend war natürlich der Coup, ich muss es deutlich so sagen, die Achterbahnfahrt, von der Markus Söder spricht, und es ist noch ein verniedlichender Begriff, der Achterbahnfahrt. Es war, wenn dann, eine Achterbahnfahrt fast gegen die demokratischen Gepflogenheiten, gegen die Usancen, auch gegen die Verabredung der demokratischen Mitte, nie etwas mit der AfD zu machen. Diese Achterbahnfahrt des Friedrich Merz, das war schon ein Ereignis. Aber im Kern muss man deutlich sagen, hatte dieser Wahlkampf einen großen Bogen. Und dieser Bogen begann spätestens mit dem Anschlag in Magdeburg. Das war der Bogen innere Sicherheit. Er verschärfte sich dann durch die Anschläge von München und Aschaffenburg davor schon. Nach Aschaffenburg dann der Gang von Friedrich Merz in den Bundestag. Das hat diesen ganzen Wahlkampf massiv überspannt. Dadurch ist eine auch von Friedrich Merz noch verstärkte totale Verengung, Engführung auf das Kernthema der AfD vonstatten gegangen. Die AfD hat ohnehin nur ein einziges Thema, bei dem ihr Kompetenzwerte zugeschrieben werden. Das ist der Kampf gegen die Migration. Das ist das Feld innere Sicherheit, Kriminalität. Das ist durch diese Aktion noch von Merz noch mal verstärkend so in den Mittelpunkt dieser Wahl gestellt worden, dass viele andere Themen gar nicht in dem Maße vorkamen, wie sie noch vor 4 Jahren vorgekommen sind. Also gerade das große Thema Klima. Wir haben insofern eine maximale Verschiebung der Thematik von der Klimaproblematik von 2021, wo diese ganz dominant war, zu einer eher rechten, konservativen Problematik der inneren Sicherheit. Und das ist das ganz große Phänomen natürlich der letzten Tage, der letzten Woche, auch der äußeren Sicherheit, was am Ende noch einmal völlig neu aufgebrochen ist. Und das ist natürlich im Kern eine Überraschung, die nicht nur den Wahlkampf dominiert, sondern die europäische Politik mit Sicherheit auf die nächsten Jahre. Nämlich die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten unter Donald Trump nicht mehr Alliierter oder gar Freund Europas sind, sondern letztlich Gegner eines demokratischen Europas. Das hat diesen Wahlkampf am Ende noch einmal regelrecht erwischt, regelrecht aufgemischt. Aber es ändert nichts daran, und das ist die Quintessenz und die Ironie der Geschichte, die Werte der Ampelparteien sind betoniert von Anfang an. Sie haben letztlich keine Chance gehabt, aus dem Desaster der letzten 3 Jahre, der Kakophonie, des permanenten Streits auszubrechen.
Mhm. Sie sprechen es an, die außenpolitischen Veränderungen, die werden für eine neue Bundesregierung auf jeden Fall eine große Herausforderung. Merz, und ich glaube, man kann sagen, er wird der nächste deutsche Kanzler sein, der fordert ja einen radikalen Politikwechsel, vor allem bei der Migration, auch bei der Wirtschaft, jetzt natürlich auch bei der Außenpolitik, wo da große Herausforderungen bevorstehen. Er wird dafür aber, so wie es aussieht, und da kann man sich auch sicher sein, einen Koalitionspartner aussuchen müssen zwischen SPD und Grünen, wobei es gar nicht so sicher ist, ob das sich das ausgehen würde mit den Grünen. Vielleicht braucht er sogar beide. Und das heißt natürlich, dass es auch in der nächsten Legislaturperiode wieder schwierige Kompromisse zu finden gilt zwischen linker und konservativer Seite. Jetzt hat Merz eben einen doch ja sehr deutlichen, teils radikalen Politikwechsel versprochen. Wenn wir uns ehrlich sind, dass wir da nicht so einhalten können, wie er das im Vorfeld angekündigt hat, oder?
Nein, und das ist eine ungeheure Hypothek, die er sich selber erzeugt hat. Er hat gewissermaßen durch die Politik des All-In, so hat er es ja genannt, eine ganz völlig unangebrachte Poker-Alliteration, also ein Begriff aus der Pokerwelt, der Spielwelt, ich gehe mit allem rein. Er sagte es ja so, ich gucke nicht nach links, ich gucke nicht nach rechts, ich gucke nur geradeaus. Und wer dann mit mir stimmt, ist mir ganz egal. Ich will damit die Mehrheit im Lande zum Ausdruck bringen, auch notfalls mit den Stimmen der AfD. Fast schon im lutherischen Sinne, hier stehe ich gar nicht anders. dem Gewissen unterworfen, so hat er es auch genannt. Das hat völlig verkannt, dass natürlich in unserer Demokratie Kompromisse vonnöten sind. Und wenn es dann noch obendrein eine Politik, denn darum geht es Merz ja, im Feld der Migration ist, die von den anderen Parteien, die er als Koalitionäre braucht, also SPD wie Grünen, als eine europarechtswidrige, verfassungswidrige Politik angesehen wird, dann wird es ungemein schwierig für ihn, das, so wie er es versprochen hat, ultimativ am ersten Tag der Koalition durchzusetzen. Und das ist bereits eine Steilvorlage natürlich für die AfD. Und das müssen wir uns bewusst machen, die in Zukunft mit fast verdoppelter Mannstärke und Fraustärke, wenige Frauen, wie wir wissen, im Bundestag sitzen wird, die ganze Zeit Friedrich Merz wie dem Esel die Karotte vor die Nase die Möglichkeit halten wird, ihr könntet ja mit uns die Koalition herstellen. Das ist die große Hypothek, die sich Friedrich Merz selbst erzeugt hat und die von Anfang mit enormem Druck auf dieser Koalition lasten wird. Denn eines ist ja richtig, Sie haben es angesprochen, es wird sehr schwere Koalitionsverhandlungen geben, gerade weil die SPD durch den Angang von Merz ins Parlament so düpiert wurde, es als eine große Verletzung der Absprachen begreift, als ein Wort und Tabubuch, und tatsächlich war es ein Wortbuch. Merz hatte noch davor das Gegenteil behauptet. Es wird die SPD ihm sehr schwer machen. Und der schlimmste Fall, das haben Sie angesprochen, ist natürlich die Option, dass möglicherweise es für CDU, CSU und SPD gar nicht reicht. Und stellen wir uns vor, die Grünen müssten auch noch hinzukommen. Dann hätten wir eine noch schwierigere Konstellation, nämlich faktisch eine Viererkoalition, weil die CSU aus Bayern immer ihren Senf dazu gibt, der offensichtlich, und wir haben es erlebt mit Markus Söder, einer ist ja sowieso hochdestruktiv, ist der jedenfalls eines dezidiert nicht will, mit den Grünen, geschweige denn mit Robert Habeck regieren. Das zeigt die ganze ungemeine Problematik, die vom ersten Tage an herrschen wird. Und es wird enormes Fingerspitzengefühl von Friedrich Merz verlangt sein, dass er jedenfalls im Wahlkampf im Umgang mit seinen Koalitionspartnern nicht gezeigt hat.
Schauen wir vielleicht noch kurz weiter. Wie wird es denn mit dem Personal dann, wie kann es denn da weitergehen nach der Wahl? Olaf Scholz, der aktuelle Bundeskanzler, wird sich bei diesem Wahlergebnis, wo ihn momentan die Umfragen sehen, bei rund 15-16%, wird sich wohl nicht halten können, oder?
Das ist jetzt definitiv der Fall. Er hat auch bereits gesagt, dass er an der Seite eines Kanzlers Merz nicht agieren wird. Dafür sind die beiden sich auch viel zu sehr in klarer Unfreundlichkeit zugetan, wenn ich so salopp sagen darf. Also das ist Geschichte. Olaf Scholz dreht gegenwärtig seine Abschiedsrunden. Das weiß er auch. Er musste es irgendwann einsehen, gegen alle Fähigkeit zur Autosuggestion, die ihn über 15 harte Jahre, 20, 30 harte Jahre in der Politik gebracht hat. Er hat ja ungeheure Niederlagen immer erlebt. Nur dadurch war er in der Lage, ins Kanzleramt zu kommen, dass er sich immer suggerierte, ich bin der beste Mann. Jetzt hat ihm Deutschland dann doch signalisiert, nach diesen 3 Jahren, dem ist nicht so. Also Scholz ist in Kürze Geschichte und das erleichtert, um es deutlich zu sagen, die Lage in der Außenpolitik sehr. In der Außenpolitik sind sich die zukünftigen starken Männer, und einer ist gesetzt, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, in der Außenpolitik mit Friedrich Merz sehr viel näher. Der Scholz-Kurs dürfte gerade aufgrund der Attacken seitens der Amerikaner mit der Bereitschaft, die Ukraine stark zu unterstützen, er dürfte in der SPD weit mehr Widerhall finden. Damit ist Pistorius ein Stück weit gesetzt und wahrscheinlich auch Lars Klingbeil, obwohl der, ob der Tatsache, dass er Scholz nicht verhindert hat, obwohl er es vielleicht sogar versuchte, aber letztlich natürlich auch für dieses Desaster mit Scholz den Kopf wird hinhalten müssen. Er wird ein Stück weit angekratzt sein, aber das sind die beiden Figuren, Klingbeil und Pistorius, die SPD-Politik der nächsten Legislatur gestalten werden. Das steht fest und das mag außenpolitisch manches erleichtern.
Schauen wir weiter auf Robert Habeck, der Spitzenkandidaten der Grünen, Wirtschaftsminister und Vizekanzler aktuell noch. Auch der hat ja die eigenen Erwartungen, ich glaube, das kann man sagen, nicht erfüllt. Wird sich der halten können bei den Grünen oder gibt es da innerhalb der Partei wieder einen Linksruck, wovon jetzt manche ausgehen?
Das Entscheidende wird sein, welche Rolle die Grünen einnehmen. Wenn die Grünen tatsächlich in einer Regierung gebraucht würden, und das würden sie dezidiert nur dann, wenn es mit SPD und CDU, CSU nicht reicht. Es steht fest, dass wenn es für diese beiden Konstellationen, also für die Konstellation SPD und CDU, CSU reichen sollte, dann würde das die Konstellation sein. Denn der Aversion, übrigens auch von Söder gezielt geschürte Aversion gegen die Grünen, ist so stark, dass sie quasi nur, und das ist der entscheidende Punkt, als Notnagel ins Rennen kommen, wenn es für CDU, CSU und SPD nicht reicht. Das wäre aber die klassische Konstellation, die meines Erachtens unbedingt zur Erfüllung kommt und zur Umsetzung, weil letztlich auch die SPD natürlich ein großes Interesse daran hätte, sich in eine sogenannte große Koalition noch einmal zu retten, die längst eine kleine geworden ist, weil die Prozente ja gerade mal über 50% maximal liegen werden. Aber die SPD hätte dann eine Chance, aus der totalen Entleerung inhaltlicher Art, wie aber auch personeller Art, wieder rauszuwachsen. Deswegen würde sie mit Sicherheit am Ende mit der CDU, CSU koalieren, allerdings wahrscheinlich zu hohem Preis. Denn sie würde das Glück haben, und das ist der entscheidende Punkt, dass eigentlich letztlich die Konstellation einer alternativen Regierung mit den Grünen, wenn sie denn nicht erforderlich sind in einer Viererkonstellation, eigentlich faktisch ausgeschlossen wurde. Da hat Söder quasi und aus rein egoistischen Gründen ein Machtwort gesprochen. Er will unbedingt verhindern, dass in Bayern der Kampf der Freien Wähler, aber auch der AfD erleichtert würde, wenn die und Grünen in der Regierung sind mit der Union. Das würde ihm das Leben schwer machen. Deswegen ist er harter Gegner in erster Linie. Aber sollten die Grünen tatsächlich gebraucht werden, reicht es eben nicht für SPD und CDU, CSU. Dann wäre die Karriere von Robert Habeck keineswegs sofort beendet. Denn es ist natürlich schon ein Unding, dass seitens der Union der Eindruck erzeugt wird, ja, mit den Grünen können wir koalieren, mit Habeck aber nicht. Das ist eine ultimative Ansage, bei der sich Habeck schon sehr empfindlich gezeigt hat und bei der natürlich dann die Frage im Raum ist, lassen die Grünen sich das gefallen, den eigenen Spitzenkandidaten, der übrigens im Vergleich zu den anderen beiden der Ampelkoalition kein so schlechtes Ergebnis einfahren wird. Wir müssen uns bewusst machen, die Grünen kommen nur von 15%, lassen sie am Ende 12, 13 selbst mit schlechtem Ergebnis haben, ist der Absturz weit geringer als der SPD von 25% auf deutlich unter 20, das steht für mein Verständnis fest, und vor allem natürlich der SPD, die knapp die 5%-Hürde gerade mal vielleicht schaffen kann, vielleicht aber auch nicht. Das heißt, die Grünen werden nicht so schlecht aus dem Rennen hervorgehen, übrigens vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass sie ihre ganz große Chance beim letzten Mal verspielt haben. Da wäre eigentlich 2021 viel, viel mehr drin gewesen bei einem Kandidaten Robert Habeck und wenn Annalena Baerbock nicht eine leicht aufgehübschten Lebenslauf abgeliefert hätte und ein plagiiertes Buch. Das hat den Grünen die Chancen vermasselt. Aber zum Punkt, ja, Habeck ist dann weiter im Rennen, wenn es eine Regierung gibt. Danach, wenn es das nicht so sein sollte, hat er selber bereits durchklingen lassen, dass er eigentlich sich nicht als der Oppositionspolitiker begreift. Dann wird in den Grünen wahnsinnig viel passieren. Darüber müssen wir danach vielleicht mal diskutieren. Da wird ohnehin im gesamten Parteienspektrum eine enorme Veränderung stattfinden. Für die Grünen wird es ganz schwer, wenn sie in der Opposition landen, weil natürlich auf der linken Seite mit der neuen Linkspartei, die ja in ganz erstaunlicher Weise erstarkt ist, das ist die eigentliche Überraschung dieses Wahlkampfes, dass angesichts eines enormen Rechtsrucks in Gänze, alle Parteien haben sich unter dem Druck des Migrationswahlkampfes, auch die Grünen, sehr stark ins Rechtskonservative verlagert und plötzlich trat auf dem linken Lager, auf dem linken Feld ein Vakuum regelrecht auf. Das ist die Linkspartei-Chance. Die Linkspartei wird aller Voraussicht nach mit deutlich über 5% ins Parlament einziehen. Das hätte vor wenigen Monaten noch kein Mensch prophezeit. Und insofern werden es die Grünen schwer haben, sich in dieser Lücke zwischen SPD und Linkspartei zu positionieren.
Abschließend noch ganz kurz, auch zwei andere Parteien sind gerade so auf der Kippe oder kämpfen um den Einzug in den Bundestag, nämlich die FDP, die auch Teil der Ampelregierung war, und das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Beide haben durchaus prominente Führungsfiguren mit Christian Lindner und eben Sarah Wagenknecht. Sollten beide nicht reinkommen, wird es dann auch bei denen das Ende ihrer politischen Karriere werden?
Mit Sicherheit, wobei interessanterweise die unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen auftreten und jetzt antreten. Lindner als der Mann, der die Ampel zerstört hat, der maßgeblich dafür verantwortlich ist und dafür tatsächlich vielleicht einen Preis zahlen muss, obwohl er tatsächlich, das ist durchaus eine Ähnlichkeit, eine enorme rhetorische und politische Begabung im Kern ist. Man darf auch nicht vergessen, dass er derjenige fast im Alleingang war, der die FDP 2013 wieder zu Leben erweckt hat. Aber im Kern ist es völlig richtig, wenn er dieses Mal aus dem Bundestag rausfällt, ist es die Karriere von Lindner gewesen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er noch einmal den Angang tätigen würde, die Partei wieder aufzubauen. Diese wäre unter Lindner-Vorzeichen Geschichte. Und ich glaube, er hat längst angedeutet, dass er sich auch ein Leben als Privatier und im Zweifel mit gut bezahlten Vorträgen vorstellen kann. Also, er will eine große Familie, sei es ihm gewünscht. Aber die zweite Situation, Frau Wagenknecht, kommt genau unterschiedlich. Sie war eine ungeheure Projektionsfigur. Die Vorhersagen, dass sie es klar schaffen würden, waren eigentlich eindeutiger Art nach den enormen Erfolgen in Ostdeutschland und auch im Europawahlkampf, zumal sie ein unbeschriebenes Blatt ist. Sie ist vor allem große Projektionsfläche eines linkspopulistischen Angangs gewesen, einer linkskonservativen Haltung, die sie immer stark gemacht hat. Aber viel spricht dafür, dass genau gegenwärtig, weil viele ihrer Felder anderweitig besetzt sind, die harte Migrationspolitik von der AfD, die Friedenspolitik in fast perverser Weise von einem Donald Trump, der die Ukraine zu einem Diktatfrieden zu zwingen scheint, all diese Themen sind ein Stück besetzt, sodass jetzt am Ende das BSW tatsächlich Gefahr läuft, gar nicht ins Parlament zu kommen. Das heißt, damit wäre die Karriere von Wagenknecht wahrscheinlich als BSW-Spitzenfrau beendet, bevor sie überhaupt wirklich begonnen hat.
Ja, David, danke für dieses Gespräch. Eine Frage habe ich jetzt zum Schluss noch an dich persönlich. Wie sieht denn der Wahlsonntag für dich aus arbeitstechnischer Sicht aus? Weißt du schon, wo du dich positionieren wirst?
Ja, ich werde den Tag aufmerksam mitverfolgen. Ich bin ja selber nicht wahlberechtigt und werde dann mich aber im Laufe des Nachmittags zum Konrad-Adenauer-Haus begeben, wo die Union ihre Wahlkampfparty feiert. Und es wird echt eine Party sein, weil die werden da sicher einen großen Sieg feiern dann, ja.
Und was glaubst du, ab wann sind oder weiß man, ab wann die ersten Hochrechnungen zu erwarten sind?
Ja, die letzten Wahllokale schließen um 18 Uhr. Das heißt, kurz danach, so wie das auch wir aus Österreich kennen, ein paar Minuten später gibt es dann die ersten Hochrechnungen. Und da wird man schon sehr genau sagen können, in welche Richtung das es gehen wird.
Okay. Was wir auch verraten können, ist, dass der Kollege Christoph Zotter, dein Vorgänger im Berliner Büro der Presse, derzeit auch wieder vor Ort ist in Berlin und auch am Sonntag im Einsatz sein wird. Also ihr werdet beide aus der deutschen Hauptstadt berichten. Und wir können auch verraten, dass wir am Sonntagabend ein Update hier im Podcast-Kanal vorbereitet haben. Also auch, wenn Sie wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns dann am Sonntagabend mit einer ersten Einschätzung hören. Ja, lieber David, ich wünsche dir für die letzten Tage noch viel Kraft und halt die Ohren steif. Und Ihnen sage ich danke fürs Zuhören.
Danke, Anna, und danke fürs Zuhören. Ciao.